Chris Phillips ist Technologieexperte, Unternehmer und einer der führenden Spezialisten für künstliche Intelligenz und Tech Due Diligence in Europa. In dieser Folge von Visionäre der Gesundheit spricht er darüber, warum künstliche Intelligenz Unternehmen gerade grundlegend verändert, wie sich Softwareentwicklung und das Gesundheitswesen neu erfinden und weshalb Europa im globalen KI-Wettbewerb jetzt mutige Entscheidungen treffen muss. Freut euch auf spannende Einblicke, klare Einschätzungen und konkrete Empfehlungen für Unternehmen, Startups und Entscheider.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Mein Name ist Inga Bergen, ich bin euer Host. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf meinen heutigen Gast, denn ich habe euch gefragt, was für Themen euch interessieren. Und das erste Thema, Platz 1, war KI. Und heute habe ich einen wirklichen KI-Experten eingeladen und freue mich sehr auf Chris Phillips. Hallo, lieber Chris.
Hallo, Inga. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, du bist von Haus aus CTO, du bist ein Techie und hast dann eine unternehmerische Karriere gestartet und machst Tech Due Diligences. Das heißt, du bist der Experte, den man fragt in Europa, wenn man ganz viel Geld loswerden möchte, in Unternehmen investieren möchte, im Gesundheitswesen, aber auch sonst woanders. Und vor allen Dingen auch dann, wenn diese Unternehmen sich mit KI beschäftigen. Und du hast mittlerweile 600 Unternehmen ja gescreent, hast Due Diligences gemacht. Und ich möchte dich heute vor allem fragen, was du gerade siehst im Bereich KI. Wir werden auch auf das Gesundheitswesen zu sprechen kommen, aber der Blick, den du mitbringst, ist wirklich die absolute Experten-KI-Perspektive und der Vogelblick, kann man sagen, auf das, was da gerade so passiert. Und ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe natürlich die 600 DDs nicht ganz alleine gemacht, sondern die habe ich natürlich auch zusammen mit einem Team gemacht. Wir als Phillips und Byrne haben die gemacht. Aber wir haben einiges gesehen. Wir sehen seit 2020 ungefähr verstärkt KI-Investments. Je nach Phase versteht man da andere Dinge drunter, aber da können wir sicherlich noch drüber sprechen.
Genau, also du hast 600 Unternehmen dir angeguckt und jetzt immer mehr KI. Ich würde da auch direkt gerne einsteigen. Was verändert sich gerade durch künstliche Intelligenz in Unternehmen, die du siehst? Was verändert sich, um das wirklich mal so ganz platt auf den Punkt zu bringen?
Ja. Allem voran hat die Geschwindigkeit enorm zugenommen. Und zwar wirklich so, dass selbst Leuten wie mir als Techie von Haus aus schwindelig wird. Ich glaube, wir können die Zeit unterteilen in so eine Phase von 2023-ish bis Ende 2025, wo alle gemerkt haben, oh, da passiert gerade ganz viel, da wird auch irgendein Wert geschaffen, den wir noch nicht so ganz greifen können durch KI. So, und dann kam Ende 2025 wirklich eine Zäsur auf dem Markt durch das Release von Claude Opus und auch neuen ChatGPT-Modellen, aber primär tatsächlich Opus und damit verbunden Claude Code und Claude Cowork ein bisschen später. Und auf einmal erfüllte sich im Software Engineering so ein großer Traum, nämlich, dass man weitgehend Software von einem KI-Agenten schreiben lassen kann und nicht mehr selber per Hand das Ganze tippen muss. Und das war ein wahnsinniger Accelerator für die ganze Szene und ein wirklicher Durchbruch in Sachen Entwicklungsgeschwindigkeit. Jetzt ist es nicht so, dass ab sofort alle Engineering-Teams genauso arbeiten, aber die Guten arbeiten schon so, die anderen tasten sich gerade ran. Und es hatte noch einen ganz anderen, sehr, sehr interessanten Effekt, nämlich das, was ich eine Demokratisierung von Produkt- und Engineering-Prozessen nenne. Und die finde ich eigentlich noch viel spannender. Nämlich, dass es auf einmal nicht mehr eine Domäne war, die Produktmanagern und Techies vorbehalten war. Sondern auf einmal sehe ich Geschäftsführungen, da sitzen und Cloud Code vor sich haben und die bauen auf einmal ihre kleinen Anwendungen. Oder ich sehe Leute aus den Business Units, ich sehe Fachabteilungen, die auf einmal selber sich Anwendungen bauen und Prozesse automatisieren. Und natürlich ist das alles noch sehr prototypisch. Also ich weiß, dass Vibe-Coding mittlerweile auch, sagen wir mal, einen schlechten Ruf hat. Aber ich finde das als Prinzip einfach extrem wichtig, dass es aus dieser reinen Engineering-Ecke rausgeholt wird und tatsächlich wieder da landet, wo es hingehört, nämlich bei den Anwendern, bei den Fachabteilungen.
Ja, ich finde das extrem interessant, weil gerade im Gesundheitswesen stehen wir immer vor einer großen Herausforderung. Gesundheitswesen, du hast auch viele Unternehmen aus der Sphäre dir angesehen in deiner Karriere schon. Und du warst auch mal, kann ich auch disclosen, wir haben mal zusammengearbeitet, du warst mal als Interim-CTO in der ersten Firma, die ich geführt habe, Welldo. Und wir waren damals wirklich Pioniere in digitalen Gesundheitslösungen. Das war wirklich noch, also ganz am Anfang dieser Entwicklung. Und im Gesundheitswesen ist es ja oft so, es gibt so zwei gegensätzliche Entwicklungen. Einerseits gibt es Leute, die sagen, ich war irgendwie Arzt oder Ärztin oder Patient oder Patientin und ich habe gesehen, wie schlecht das läuft und deswegen habe ich Lösung XY jetzt gebaut. Und dann gibt es die andere Seite, das ist, wir bauen eine große Technologie, meinetwegen für das Krankenhaus, um das Krankenhaus zu managen. Aber die Anwender finden eigentlich da gar nicht statt, sondern erst als allerletztes. Und die Prozesse sind so anders, dass es irgendwie zu wahnsinnig viel Aufwand und Bürokratie führt. Das ist ja, sind ja so die beiden Richtungen, wie sich Technologie im Gesundheitswesen entwickelt. Jetzt sehen wir KI. Wir sehen jede Menge Unternehmen, die KI-nativ sind, also die sich auf KI komplett begründen. Wenn du mal in dieser Gemengelage versuchst, es einzuordnen, was gerade passiert, wie verändert das so dieses Spannungsfeld?
Ja, eindeutig Shift von dem letzteren großen, schwerfälligen, sehr bürokratischen Vorgehen hin zum ersteren. Also das ist ganz klar. Auch mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Was gerade in vielen Unternehmen, auch großen Unternehmen passiert, ist, da gibt's, ich sag mal so, die offizielle Art und Weise, Produkte zu bauen. Und dann gibt's so die subversive Art und Weise, Produkte zu bauen, die teilweise ganz inoffiziell stattfindet. Und das heißt, die Anwender holen sich auch notfalls ihren eigenen Personal Cloud Code Account oder Codex Account oder was auch immer und bauen einfach mal drauf los. Und das spricht ja eine deutliche Sprache. Das ist ja ein Signal. Das ist ein Signal und den Schuh müssen wir uns, glaube ich, als Techniker einfach auch anziehen, dass es bisher einfach zu schwerfällig war, zu weit weg vom Anwender, zu lange gedauert hat, Dinge wirklich auf die Straße zu bringen, gerade in größeren Organisationen und gerade auch in hochregulierten Umfeldern.
Das finde ich gerade total interessant, weil du ja sagst, du hast das jetzt erlebt, dass Geschäftsführungen irgendwie mit dir in einem Meeting sitzen und sagen, ich stelle mir das so und so vor. Guck mal, das habe ich gecodet mit irgendwie diese App habe ich mir gebaut. Und wir sehen ja auch, und das finde ich auch interessant, dass ja weniger Programmierer irgendwie eingestellt werden. Das begegnet mir immer auf Social Media. Ich übernehme das jetzt ungeprüft. Aber dass es da auch eine große Krise gibt. Also wie verändert sich die Art und Weise, wie wir digitale Lösungen bauen in Zukunft? Und vielleicht auch, was können wir da so im Gesundheitswesen daraus ableiten?
Ja. Ich fange mal beim Produkt an. Mhm. Also in vielen Organisationen gibt es ja momentan so die klassischen Produktmanager, die haben entweder einen sehr starken so UX-Background oder die haben einen starken Marktfokus, aber die sind in der Regel nicht besonders technisch. Und dann gibt es die Engineers, die ProgrammiererInnen, Developers, wie auch immer man die bezeichnen will, und die wiederum haben selten viel Wissen über Markt. Wenn man Glück hat, haben die Wissen über NutzerInnen. Und diese beiden Welten, die verschmilzen gerade, Gott sei Dank, also das hat es in der Vorstufe schon in der agilen Softwareentwicklung gegeben, dass das crossfunktionale Teams waren. Aber diese Unterscheidung, die verschwimmt eigentlich immer mehr. Und es wird eigentlich eine Rolle, eine sehr nutzerzentrierte und nutzerfokussierte Person mit so ein bisschen Business- und Markt-Background, die Produkte spezifiziert, die aber Produkte auch bauen kann. Und dann wird es Sonderrollen geben, wie zum Beispiel Architektur oder DevOps oder ähnliche Geschichten, also wo es wirklich um Architektur und Betrieb der Software geht und die Software sagen wir mal, auf ein professionelles Level zu heben, dass die auch tatsächlich Compliance-Standards und Sicherheitsstandards erfüllen kann. Aber das Spannende daran finde ich tatsächlich, wie gesagt, und das ist, was ich vorhin als Demokratisierung referenziert habe, finde ich, dass wirklich ganz nah auf einmal an den AnwenderInnen dran ist und an den NutzerInnen. Also das ist für mich auch das, was so eine der Magien von diesen vom AI-Native Development ist.
Ja, ich finde es gerade total spannend, weil ich beschäftige mich ja viel damit, was Menschen mit KI machen. Also was machen Patientinnen und Patienten? Wie wirkt sich das auf das Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten aus? Ne? Wie recherchieren die? Und es gibt jetzt aber noch diese andere Dimension, über die wir heute sprechen. Und das ist innerhalb der Unternehmen. Und jetzt sehen wir im Gesundheitswesen, alles wird immer technologischer. Und vieles von dem, was wir heute machen, sei es bürokratische Sachen, die man irgendwie für Compliance macht, sei es Verwaltung, sei es aber auch Prozesse, die wir so normal im Gesundheitswesen durchlaufen, von Diagnostik bis zur Therapieempfehlung bis irgendwie zu einer Übergabe, Abrechnung. Das kann man ja in weiten Teilen digitalisieren. Und da beißen sich viele Unternehmen komplett seit Jahren so ein bisschen die Zähne dran raus. Mhm. Und jetzt kommt aber mit der KI, und du hast gesagt, dir wird selbst schwindelig, kommt nochmal so ein, im Prinzip so ein Tool, was dazu führt, dass man eigentlich ganze Organisationen komplett neu denken kann.
Ja, und wir sehen das auch tatsächlich bei den ersten Startups am Markt auch schon in den Due Diligence-Prozessen. Also in bestimmten Phasen hatte man früher vielleicht 15, 20 Leute im Produkt- und Engineering-Team. In der gleichen Phase sind es heute vielleicht noch 5 oder 10 oder vielleicht 12. Also man sieht ganz deutlichen eine Hinwendung zu kleinen Teams, was ich persönlich auch super finde. Also ich habe auch tatsächlich, als ich CTO war, gerne mit kleinen Teams gearbeitet, lieber kleine, gute Teams. Ob das jetzt, welchen Einfluss das auf den Hiring-Markt hat, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil du das vorhin ansprachst. Da gibt es auch sehr verschiedene Statistiken gerade drüber. Aber also generell kann man sagen, schlanker, fokussierter, AI-nativer und näher am Business dran. Und beantwortet das deine Frage? Sorry, ich habe gerade irgendwie...
Ja, das beantwortet schon meine Frage. Weil wenn wir sagen, wir haben kleinere Teams, es ist näher am Business, es können weniger Menschen mit einem besseren Marktblick sozusagen oder mit einem Blick für Bedürfnisse können mehr schaffen und es ist KI-nativ, dann verändert das ja ganz grundsätzlich. Das heißt, wenn du jetzt heute auf Startups guckst und du hast auch einige Startups aus dem Gesundheitswesen, die du dir anschaust, was macht so eine KI-native Lösung aus? Also wie ist der Prozess anders, als der jetzt früher ohne KI war?
Es gibt da verschiedene Aspekte. Das ist auch immer die Schwierigkeit an der Diskussion. Wenn wir über KI diskutieren, ist immer, es gibt ja diesen Vergleich mit diesem Elefanten, an dem blinde Leute stehen und der eine steht vorne am Rüssel und der andere steht hinten am Bein und die verstehen ganz andere Dinge darunter. So kommt mir das auch immer vor, wenn wir über KI reden. Ich würde es mal versuchen, ein bisschen aufzuteilen. Also zum einen ist es KI-gestützter Entwicklungsprozess. Da haben wir jetzt schon relativ viel drüber gesprochen, wie sowas aussieht, wie Rollen verschmilzen, wie viel schneller das geht. Vielleicht schmeiße ich auch einfach mal eine Zahl in den Raum. Also wir haben auch Teams gesehen, die einfach jetzt mal einen Faktor 5 bis 10 jetzt schon an Output da raushauen im Vergleich zu vorher. Ja? Also 5 bis 10 Mal so schnell wie bisher. Sagt noch nichts über die Qualität aus, aber das ist ein wahnsinniger Impact auf die Entwicklungsgeschwindigkeit, wie es den jetzt in meinen 20, 25 Jahren nie gegeben hat, flächendeckend. So, das Zweite, wo KI einen wahnsinnigen Impact hat, ist das Thema Prozessautomatisierung. Das hast du auch gerade schon ein bisschen angesprochen. Das sind diese ganzen Geschichten wie zum Beispiel Recording von Gesprächen, Transcriptions, Dokumentationserfassung. Das geht mir immer so, wenn ich beim Arzt sitze oder im Krankenhaus, denke ich immer so, diese armen Leute haben 10 Jahre studiert, totale Spezialisten. Und dann sitzen die da an ihren Computern und tippen mit 2 Fingern diese Dokumentation. Das kann doch nicht sein. So, da passiert passiert gerade viel. Dann natürlich so dieses ganze Thema Praxis- und Krankenhausprozessmanagement. Also ich selber bin auch investiert in Praxipal zum Beispiel. Die kümmern sich eben darum, dass die Rezeption mit KI unterstützt wird. Finde ich total sinnvoll. Und dann gibt es eher so das Feld der Daten. Ja, und das ist auch ein extrem spannendes Feld. Also muss ich dir sicherlich nicht erzählen, also ob das jetzt Wissensmanagement-Plattformen, die sozusagen Behandlungsunterstützung leisten für Ärztinnen und Ärzte sind, oder ob das jetzt auch zum Beispiel Symptom- oder Datenplattformen für seltene Krankheiten sind. Haben wir uns zum Beispiel auch vor ein paar Monaten eine Company aus England angeguckt. Wahnsinnig spannend. Krankheiten, die vielleicht so einfach wenig Aufmerksamkeit erfahren, aber dank KI man auf einmal über Data Crunching wahnsinnig viele Insights rausholen kann, auf eine relativ billige Art und Weise. Das sind so Felder, auf denen gerade unglaublich viel passiert, die man momentan alle unter KI zusammenfasst.
Ja, und da finde ich wiederum auch total interessant, sobald man anfängt, diese Art der Arbeit zu machen, generiert man ja weitere Daten und generiert mehr Know-how und kann dann wieder KI nutzen, um das noch zu optimieren. Also was wiederum die Geschwindigkeit dann schneller macht. Also es ist wie so ein Hamsterrad, würde ich jetzt nicht sagen, aber
Feedback Loops.
Ja, wie ein was?
Feedback Loops. Also tatsächlich, ich bin total happy, dass du das ansprichst, weil das ist, glaube ich, für mich so ein Make or Break, von dem man momentan noch nicht wirklich viel in vielen Unternehmen sieht, aber was für mich eigentlich so die Essenz von datengetriebenen Produkten ist und von KI-unterstützter Entwicklung ist und KI als Produktentwicklung ist. Du hast eigentlich überall Feedback-Loops und die kannst du im Produkt haben, ja, dass du siehst, okay, User-Interaktion ist folgende, also reagiere ich als Produkt darauf in der und der Weise. Du kannst die aber auch in der Produktverbesserung haben, also klassische Analytics, dass du siehst, okay, dieses Feature wird super oft genutzt, das andere Feature komischerweise gar nicht. Also was wollen die User denn eigentlich? Aber du kannst es auch in deinem Unternehmen nutzen, ja, dass du, also vielleicht mal ein ganz anderes Beispiel. Wir haben uns vor einiger Zeit eine, sagen wir mal ganz generisch, Zeitarbeitsfirma angesehen, die ihre Datenbasis unglaublich gut im Griff hatten und die eigentlich von allen Seiten ihre Daten gesammelt haben und die wiederum an ihre Fachabteilung wieder weiterverteilt haben, sodass die momentan noch manuell, aber relativ gut neue Business-Entscheidungen treffen konnten oder ihre eigenen Prozesse nochmal optimieren konnten auf Basis von diesen Daten. Und wenn du das noch ein, zwei Schritte weiter denkst, dann wird es halt in Zukunft so sein, dass es Agenten gibt, also AI-Agenten, die sich diese Daten angucken und sagen, ah, prima, ich habe jetzt folgenden Input, deswegen passe ich jetzt das Produkt oder unseren internen Prozess folgendermaßen an. Und das ist dieser Feedback-Loop, der immer schneller werden wird. Das sehen wir ja genau bei Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic mittlerweile schon, dass die diese Feedback-Loops schon nutzen und dadurch diese komplett radikale Entwicklungsgeschwindigkeit auf die Straße kriegen.
Ja, total super, dass du das nochmal erklärt hast. Ich hatte tatsächlich einen Podcast mit Rishi, der in London gerade, wie kann man sagen, so eine Health Innovation Area aufbaut und in London werden wirklich alle Daten, die im NHS anfallen, dann genutzt, um genau diese Feedback-Loops herzustellen im Gesundheitswesen und zu gucken, was wird A genutzt und B, was hat welchen Effekt. Und das ist ja etwas, da sind wir in Deutschland so in dieser Konsequenz, das wirklich alles automatisiert zusammenzuführen, noch komplett weit von entfernt. Da liegt aber der größte Hebel. Und das finde ich so spannend, weil du siehst ja, also du machst ja nicht nur Tech Due Diligences, wo du quasi bewertest, wie ist ein Unternehmen technisch aufgestellt und auch im Bereich KI aufgestellt, sondern du begleitest auch dann und wann größere Unternehmen bei Transformationsprozessen. Und das finde ich auch spannend, weil wir reden im Gesundheitswesen ja von riesigen Organisationen, die auch wirklich riesige Mengen an Patientinnen und Patienten oder Versicherten oder was auch immer oder Daten in der Forschung durchschleusen und die auch total viel Geld einfach so durchlaufen lassen, ja, und wo Innovation drauf einbricht. Also super komplex. Und ich frage mich dann ganz oft, welche Patterns siehst du, in anderen Industrien, die alle Akteure im Gesundheitswesen sich heute angucken sollten und die total relevant sind?
Oh, das ist eine weite Frage. Ich glaube, also der Vergleich zu der NHS ist ziemlich gut, weil wir sehen ja auch einige Companies im NHS-Umfeld. Ich habe immer den Eindruck, die NHS hat ein paar andere Prioritäten als das deutsche Gesundheitssystem. Also Datensammlung ist eins. UX-Research ist ein anderer ganz wichtiger Punkt. Die NHS leistet sich eigene UX-Researcher-Teams. Und das finde ich extrem wichtig, sowohl für den patientenzentrierten Aspekt von Healthcare als auch eben für die Softwareentwicklung. Das ist so ein super Beispiel, wo wir in Deutschland mal drüber nachdenken sollten, mal ganz unabhängig jetzt von KI, ja oder nein, sondern dieser Research, UX-Research-zentrierte Ansatz, den finde ich wahnsinnig gut. Ich glaube, in Deutschland insbesondere müssen wir ganz viel an unserem Mindset arbeiten. Du kennst das sicherlich auch, ich glaube, du hast es auch in einem deiner letzten Podcasts nochmal zitiert. KIX hat mir in dem und dem Fall ein falsches Ergebnis geliefert und deswegen nutze ich das nie wieder. Genau, ganz genau. Ja. Und ich muss immer ein bisschen lachen, wenn es nicht auch gleichzeitig ein bisschen traurig wäre, weil ich denke immer, wenn ich jetzt aufzählen müsste, wie viele Ärztinnen und Ärzte in meinem Leben schon Fehler gemacht haben, da spricht anscheinend niemand drüber. Ja? Also es wird immer so getan, als würde man gegen den perfekten Menschen benchmarken. Und das ist ja schlicht und ergreifend nicht wahr. Sondern also es gibt ja genug Studien, wo AI mittlerweile Menschen eindeutig outperformt, gerade auch im medizinischen Kontext. Aber sobald ein Fehler passiert, bricht die Hölle los. Und ich glaube, das ist ein Mindset-Thema, was wir ganz dringend ändern müssen, was sich in anderen Bereichen, aber eben auch jetzt mal industrieagnostisch im Startup-Umfeld generell sehe. Da ist man einfach, dass die Kultur wesentlich fehlertoleranter. Gut, wenn es jetzt um Herzschrittmacher und Steuerungssoftware geht, fein, anderes Thema. Aber es gibt ja ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Verwaltungssoftware oder Ähnliches. Da kann man sich sicherlich mal den einen oder anderen Fehler leisten. Also das ist immer mein Appell, ja, erstmal mit dem Mindset anzufangen. Und das Dritte ist, glaube ich, so dieses ganze Thema Geschäftsführungsattention. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute glauben, dass Transformation von selber ginge, insbesondere im Umfeld KI. Also man drückt den Leuten so eine KI, welcher Art auch immer, in die Hand und dann läuft das schon. Und was wir jetzt auch sehen, völlig egal in welcher Branche, wenn das nicht ein bisschen gesteuert wird und vor allem auch ein bisschen Geld in die Hand genommen wird für Training, ja, für gemeinsame Standards und Ähnliches, dann wird das schwierig. Dann ist das ziemlich teures Trial and Error, was die Leute da machen.
Ja, ja klar, weil du, wie gesagt, die Sachen werden nicht so schnell eingeführt und dann haben die Leute ihren privaten Cloud-Account und machen dann damit eben die Sachen und im Idealfall laden sie keine kritischen Daten da rein. Ja, im Idealfall. Bringt mich zu einem anderen Thema, was ich auch noch total spannend finde. Ich glaube übrigens, diese Argumente, ich habe KI genutzt und es hat halluziniert, es ist ja gar nicht so gut. Das habe ich hier auch im Podcast schon oft gehört, auch von zum Beispiel Alena Büchs, die im Deutschen Ethikrat lange den Vorsitz hatte. Also das ist spannend, weil sich das ja auch eben weiterentwickelt. Ich glaube, es ist auch oft in der Praxis so ein bisschen vorgeschoben, weil die Art der Transformation, wenn du das so beschreibst, dieses Level an Speed, was gerade entsteht und an Veränderung, das ist ja so signifikant. Das ist auch einfach krass, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil es so viel eben in Frage stellt. Und das finde ich schon spannend. Und gleichzeitig haben wir im Gesundheitswesen natürlich extreme Anforderungen an Compliance und auch an Security. Also auch das Thema Fraud, Regulatorik, das ist ja riesig groß. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was du dir aus einer technischen Perspektive auch oft ansiehst, oder?
Ja, Absolut. Also für Geschichten wie MDR etc. haben wir jetzt auch nochmal unsere Experten. Also das, da schaue ich zwar rein, aber da bin ich nicht unbedingt die Person, die das assesst. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mal unterscheiden zwischen Security per se und Regulatorik. Weil klar ist Security ein Teil von Regulatorik. Was wir aber oft sehen, ist Riesen-ISO-Zertifizierung und so weiter. Alle Checkboxen gesetzt, aber wenn du dann mal in sowas wie eine Produkt-Security reinguckst, staunst du auf einmal, wie viele Sicherheitslücken du noch findest, die teilweise wesentlich relevanter sind als diese Checkboxen, die da irgendwo gesetzt wurden. Und ich nenne das immer die theoretische Security und die gelebte Security. Und Security ist ein Thema, von dem ich glaube, an dem sollten wir auf gar keinen Fall rütteln, sondern im Gegenteil, das ist wirklich ein Aufruf, das Thema ernst zu nehmen und sich vorzubereiten auf eine Gigawelle von Cybersecurity-Threats, die auf uns zurollen werden. Das betrifft natürlich auch wieder das Thema AI, ist die Kehrseite davon. Also, dass einfach modernere Models, wie zum Beispiel eben Mythos, was jetzt in so einer reduzierten Version als Fable 5 gerade diese Woche gelauncht worden ist, die finden Sicherheitslücken in Software, die Sicherheitslücken sind 20 Jahre lang nicht entdeckt worden und dieses Modell findet die. Und das heißt, auch Hacker werden natürlich solche Modelle in Zukunft ausnutzen, um zum Beispiel Ransomware-Attacken zu fahren, um Daten, ein System zu hacken, Krankenhausdaten, zum Beispiel Patientendaten zu verschlüsseln, Lösegeld dafür zu fordern oder auch Daten zu exposen in die Öffentlichkeit. Und das ist ein Thema, ich glaube, wir werden wirklich in einer dauerhaften Extremsituation sein, was das Thema Security angeht, wenn wir uns dafür nicht rüsten. That being said, das andere Thema ist Regulatorik. Und da habe ich eine ganz andere Meinung zu, weil ich glaube, von Regulatorik haben wir viel zu viel, auch im Gesundheitsbereich. Und da können wir jetzt über MDR reden, ist sicherlich sinnvoll. Aber wir können auch über GDPR reden, also DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, oder den EU-AI-Act. Und das ist einfach zu viel des Guten.
Was sich eben alles technisch widerspiegelt, ne? Oder in technischer Unsicherheit widerspiegelt. Kann man das so formulieren?
Ich weiß nicht, ob es technische Unsicherheit ist. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass, dass oft gesagt wird, da weiß ich nicht, wie das in dem EU-AI-Act jetzt gelöst werden würde, deswegen machen wir es lieber gar nicht.
Ach so. Nee, ich glaube schon, dass es mittlerweile sehr oft regulatorisch tatsächlich getrieben ist und die Anforderung eben an die Technik kommt. Aber wir haben einfach zu viel Regulatorik in Europa. Und gerade GDPR, ich muss sagen, ich war immer ein riesengroßer Verfechter von GDPR, weil ich immer gesagt habe, das hält das Qualitätsniveau hoch. Aber ich habe meine Meinung dazu im Zuge von AI in den letzten Jahren fundamental geändert, weil das gerade für uns ein saftiger Wettbewerbsnachteil ist und die Vorteile das nicht aufwiegen, weil wir einfach abgehängt werden. Du kannst zum Beispiel so ein Modell wie Claude Code, also die Claude Code-Modelle oder OpenAI-Modelle, kannst du zum Beispiel nur sehr begrenzt und unter enormen Aufwänden überhaupt im medizinischen Umfeld verwenden, um überhaupt GDPR-compliant zu sein. Ja, und viele Companies sind es auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist das, was du meintest.
Ja, ja, 100%. Also ja. Das ist ja das, was wir gerade sehen. Wir sehen ja im Gesundheitswesen extrem viel Schatten-KI. Das ist total problematisch, weil einerseits die Daten abfließen, die Modelle dadurch trainiert werden, aber keine Geschäftsmodelle entwickelt werden in Europa, von denen wir auch in irgendeiner Form profitieren könnten.
Ja, und vor allem haben wir einfach kein einziges wirkliches Frontier-Model in Europa mehr. Und das ist ein riesen Trauerspiel. Das ist eine wirklich dramatische Situation, in der wir hier als Europa sind. Und das wird uns in einigen Jahren fürchterlich auf die Nase fallen. Also wer daran Interesse hat und sich in dem Thema wirklich mal aufladen will, dem empfehle ich auch dieses Europe 2031, also Europa 2031 Dokument. Das ist diese Woche tatsächlich erschienen, wo so ein Szenario mal skizziert wird, wie das aussieht und was es auch für geopolitische Auswirkungen hat. Und ich glaube, das ist vielen Leuten noch gar nicht bewusst.
Ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes und habe es auch mit Interesse gelesen, weil es ja so einen Dominoeffekt hat. Und der wirkt sich auch extrem auf die Gesundheitsversorgung aus, weil nur mit wirtschaftlicher Kraft kann Gesundheitsversorgung finanzierbar bleiben. Und wenn alles so irgendwann auf KI aufbaut und KI ein geopolitischer Wettbewerbsvorteil ist und die Anbieter von KI das als eine Waffe benutzen und so teuer machen, dann gibt es keine Wettbewerbsfähigkeit mehr. Also es ist eigentlich das neue Energie, die neue Energieproblematik. Total spannend. Jetzt stell dir mal vor, ich habe ja, also meine Hörerinnen dieses Podcasts, Hörerinnen und Hörer sind Menschen, die im Gesundheitswesen unterwegs sind und die gleiche Leidenschaft für innovative Themen teilen wie ich. Stell dir mal vor, es hört jetzt gerade eine, meinetwegen Klinikgeschäftsführerin oder ein Vorstand von einer GKV oder ein Arzt oder so zu, jemand, der seine Organisation KI-ready machen will. Was müssen wir mit KI machen? Was empfiehlst du? Was sind so die Schritte, die man jetzt unternehmen sollte?
Ich würde tatsächlich erstmal anfangen, mit anderen Menschen zu reden, die sowas schon mal implementiert haben. Und ich glaube, da ist gar nicht so wichtig, unbedingt im Healthcare-Sektor zu bleiben, sondern ich glaube, erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen und auch so den Geist aufzumachen, was ist eigentlich heute schon möglich. Mhm. Ja. Und der zweite Schritt wäre, sich Sparring auch von außen zu holen und nicht gleich auf Teufel komm raus, irgendwas zu implementieren. Riesensysteme, wie du das vorhin beschrieben hast, wo die NutzerInnen die nächsten 5 Jahre noch eigentlich keinen Vorteil von haben und nichts von sehen, sondern mal wirklich auf den Prozess ehrlich drauf zu gucken und zu sagen, lass uns doch mal die Zeit nehmen, den neu zu denken. Wie sähe der denn aus, wenn nicht Menschen im Mittelpunkt dieses Prozesses stünden, sondern dieser Prozess von Maschinen gemacht würde und die Menschen vielleicht nur noch die Quality Gates sind oder die Sparringspartner oder die Inputgeber oder wie auch immer. Und sich dann wirklich 1, 2 schlanke, kleine Prozesse rauszupicken, vielleicht auch nicht gleich die, die am Compliance-lastigsten sind, sondern erstmal kleine, harmlose Dinge und die zu implementieren und gerne auch mit Hilfe von außen, von Leuten, die das schon gemacht haben. Und nur dann auch nicht vergessen, die internen MitarbeiterInnen mitzunehmen. Also tatsächlich nicht irgendwie draußen gemacht, über den Zaun geworfen und friss oder stirb, sondern tatsächlich eine Übergabe, eine Mitgestaltung, sodass die Leute auch wirklich Ownership auf dem Thema haben und idealerweise auch in diesem Prozess gleich so aufgeschlaut werden, dass sie die Sachen auch selber weiterentwickeln können. Und der dritte Rat wäre ganz eindeutig, KI als Thema auch zur Chefinnen-Sache zu machen. Ja, weil das muss ein starkes Signal in die Organisation rein sein, dass dieses Thema wichtig ist und dass das jetzt nicht irgendeine Feigenblattaktion ist, wie, deswegen mag ich den Begriff Digitalisierung nicht so gerne, by the way, weil das war für viele Leute so ein Feigenblatt. Da muss ein Signal her, dass es tatsächlich ernst gemeint ist.
Ja, sehr spannend. Ich hatte einen Podcast mit Hannes Kolbe, der die KI, KI-Einführung bei der AOK Nordost und mit einer anderen AOK macht. Und das ist total interessant, weil er sagt, die Menschen in der GKV sind nie so kreativ, wie wenn sie KI zum Beispiel nicht nutzen wollen. Also was sie dann alles machen, um die KI nicht zu nutzen, ist total fancy. Das fand ich spannend. Und übrigens, ich war letzte Woche auf einer Konferenz in Athen, Panathinaikos, ein großes Tech-Festival. Und da saß wirklich der griechische Ministerpräsident auf der Bühne und hat von deren KI-Strategie gesprochen, die insbesondere im Bereich Techs, weil der griechische Staat, kennen wir ja noch, ne, aus der Krise, macht ganz viel, um die Steuerzahlungsquote zu erhöhen und setzt auch ganz viel KI da ein. Und das war total interessant. Und da dachte ich, wow, das ist eine richtige Chefsache da. Und von da muss es eigentlich kommen. Ich finde, trotzdem sind die Schritte gar nicht so anders wie letztendlich bei digitaler Transformation. Ich würde, um dein Wissen jetzt hier für meine Podcast-Folge maximal auszunutzen, würde ich dich auch gerne fragen. Ich habe natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die mit Startups zusammenarbeiten oder mit Unternehmen, die wirklich KI-first sind. Also wir gehen ja im Gesundheitswesen gerade einen Weg, in Richtung erst digital, dann ambulant, dann stationär. Und meine Prediction für die Zukunft ist, dass so dieses, wir gehen überall hin und können eigentlich alles immer in Anspruch nehmen, das wird der Vergangenheit angehören, weil wir es nicht mehr finanzieren können, zumindest nicht im öffentlichen Gesundheitswesen. Das heißt, es wird immer mehr KI-Unternehmen geben, die mit Angeboten auch in das System integriert werden. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt Entscheiderin, ich guck mir ein KI-getriebenes Startup oder ein junges Unternehmen an. Worauf sollte ich achten? Gerade bei der Technologiethematik. Also was ist da wichtig?
Ich glaube, die häufigste Frage, die wir von InvestorInnen gestellt bekommen, ist tatsächlich nach Moat. Also wie defensible ist das? Wie verteidigbar ist tatsächlich deren Alleinstellungsmerkmal auch auf längere Sicht raus? Also wie schnell können eigentlich Wettbewerber das nachbauen? Oder kommt vielleicht auch morgen mit Claude for Healthcare um die Ecke und rasiert es weg? Diese Mode-Geschichte ist immer ein bisschen tricky. Weil es meistens nicht die eine einzige Sache gibt, die dann diesen Mode bildet. Aber ich würde zum Beispiel aus Investorensicht würde ich immer drauf schauen, was ist mit den Daten? Hat die Company vielleicht das Glück, tatsächlich proprietäre Daten zu haben, an die nicht jedes Large Language Model automatisch rankommt und sich das aus dem Internet saugt oder aus anderen Datenquellen? Wie weit sind diese Daten angereichert? Gibt es ein Domainwissen, was sehr proprietär ist, was auch vielleicht schwierig zu erlangen ist? Ja? Das ist zum Beispiel so ein klassisches Mode-Thema. Wie gut kann sich auch der Anwendungsfall auf andere Anwendungsfälle übertragen lassen? Wie leicht geht das? Wie billig ist das? Ja, also zum Beispiel, wenn es eine Software ist, die sich zum Beispiel aus Biomarkern, Indikatoren für Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen holt, kann das vielleicht auch auf neurodegenerative Erkrankungen übertragen werden? Mhm. Also, dass man die Geschäftsfelder auch ausweiten kann. Eine andere Frage ist immer, man sollte immer drauf gucken, weil in jedem Pitch-Deck steht mittlerweile 50 mal so groß KI. Also das ist kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Aber man sollte sich immer anschauen, ist es denn eigentlich nur ein Wrapper um ein bestehendes Modell oder ist es wirklich eine tiefe vertikale Integrierung? Ja? Und wenn es ein Wrapper ist insbesondere, ist da eine Modellabhängigkeit? Also was ist, wenn Anthropic morgen irgendwie seine API 10-mal so teuer macht, ja, seine API-Zugriffe. Was passiert dann? Also ist das Startup dann tot, weil die keine Alternative haben? Oder legen die einfach nur irgendwo eine Konfigurationsschalter um oder haben vielleicht ihre eigenen Modelle noch als Reserve und das ist denen egal? Und das Dritte, was ich immer sehr wichtig finde, ist tatsächlich so dieses Thema Evals, also Evaluation. Das ist ein technischer Begriff, gerade im Umfeld von KI. Und das sind eigentlich systematische Tests, die messen, ob das Ding macht, was es soll, ob es das auch wirklich kann und wie gut es das macht und ob es nichts anderes macht. Und Evals sind, glaube ich, leider der am meisten vernachlässigte Teil von AI. Die finde ich aber verdammt wichtig. Und das haben wir auch in unserer eigenen Arbeit, auf der DD-Arbeit erfahren. Wenn man was automatisiert, ist es einfach extrem wichtig, auch ein paar Evaluations zu schreiben.
Ja.
Kleiner Appell hier.
Um zu schauen, ob es auch wirklich zuverlässig funktioniert, weil KI ja nie eine Arbeit reproduziert, sondern sich quasi immer ja einen neuen Weg sucht. Ne? Das
erstens das und zum zweiten Mal ja ganz häufig was verändert, entweder am Dateninput oder an irgendwelchen anderen Faktoren und auf einmal funktioniert es besser oder schlechter und man kriegt es schlimmstenfalls gar nicht mit oder man weiß nicht warum und womit es eigentlich zusammenhängt.
Genau, da kleiner Fun Fact, Claude hat mir letzte Woche zweimal gesagt, go to bed now und das ist auch total interessant, weil das scheint Claude öfter zu machen gerade, Nutzerinnen und Nutzern zu sagen, go to bed und irgendwie so out of context und Anthropic weiß natürlich nicht warum. Also das finde ich auch total krass, dass wir dann teilweise
hat es mir auch schon gesagt
wissen,
letzte Woche.
Bitte?
Ja, hat es mir auch gesagt letzte Woche.
Ah,
ja.
du dir auch. Also wem es noch gesagt hat, schreibt mir mal. wem die KI noch gesagt hat, now go to bed. Wenn du jetzt auf all das guckst, was du gerade siehst, Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die man jetzt, wenn man eine Company gründen möchte oder wenn man im Gesundheitswesen irgendwas machen möchte, was sollte man da jetzt mit KI machen aus deiner Sicht?
Du meinst als Produkt oder technisch?
Ja, generell. Egal, kannst du antworten, wie du willst.
Okay, also ich würde auf jeden Fall mir ein kleines Team von sehr KI-smarten Leuten heiern. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche AI-Researcher, die kann man im Moment eh nicht bezahlen, sondern ich meine tatsächlich Leute, die KI-smart anwenden und vielleicht auch ein bisschen mehr unter die Haube gucken können. Weil diese Leute dafür sorgen werden, erstens kleines Team, preiswerter, längere Runway-Rate und auf der anderen Seite einfach engere Zusammenarbeit, schnellere Ergebnisse. Und so ein Team hat größere Chancen, sofort von Tag 1 an alles zu automatisieren, was irgendwie geht. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite ist Datensammeln. Selbst wenn man glaubt, dass man diese Daten momentan nicht für sein Produkt oder für sein Business benötigt. Ich kenne eine Reihe von Startups, die in Jahr 3 oder in Jahr 5 auf einmal eine zündende Idee hatten, was sie mit bestimmten Daten machen. Und wenn man diese Daten dann von Tag 1 an hat, hat man einfach einen unfassbar größeren Datenschatz.
Mhm. Ja, okay. Das macht total viel Sinn. Und denkst du, wir können in Deutschland, was digitale Lösungen angeht, sowohl in der Forschung, also es geht ja, wenn wir auf KI gucken, dann gucken wir auf pharmazeutische Forschung und da, ich meine, mRNA kam aus Deutschland. Das ist schon mal total spannend. Dann haben wir es kommt ja viel, aber siehst du eine Wettbewerbsfähigkeit aktuell, was den ganzen KI-Markt angeht?
Ich bin da mal so hin und her gerissen. Also ich bin eigentlich eher gerade pessimistisch. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, was das Frontier-Model angeht und oder die Models. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der gerade massiv unterschätzt wird. Regulatorik hatten wir auch schon drüber gesprochen. Einfach viel zu viel da. Was mir am meisten eigentlich Sorgen macht, ist so eine gewisse kollektive Mutlosigkeit und so, vor allem auch so viel Political Bullshit. Also, dass so einfach irgendwo mit großem Tara wird irgendwo ein Sonderfonds announced und irgendwann stellst du fest, okay, die Hälfte von dem Geld war auch schon vorher geplant, ja, eigentlich ist er nur halb so groß. Und auch wirklich, ich vermisse den Mut, politisch unbequeme Entscheidungen zu treffen, die uns erlauben würden, zukunftsgerichtet zu sein. Und das gilt sicherlich für Deutschland, aber das gilt auch für die EU. Auf der anderen Seite, was mir immer wieder Mut macht, und ich glaube, deswegen mache ich auch den Job, den ich mache, ist tatsächlich, wenn ich Innovationen in Startups sehe, ja, wie ich sehe, wie die sich auf angeblich unlösbare oder schwer lösbare Probleme stürzen, wenn ich diese Teams sehe, wie viel Erfolg die haben, in welcher Geschwindigkeit die Dinge machen, das ermutigt mich wahnsinnig, aber es wäre schön, wenn die Politik da auch noch nachziehen würde.
Ja, absolut. Und im Gesundheitswesen bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir die KI-Innovationen benötigen, um zukünftig überhaupt Versorgung für eine Gesellschaft im demografischen Wandel und unter wirtschaftlichen Unsicherheiten sozusagen zur Verfügung stellen zu können. Und mein Mantra ist da immer, wenn die Regulatorik dann endlich so weit ist, dann sind die Leute ja schon da und die Gründungen sind eigentlich da und die smarten People sind zum Teil da und die Lösungen ja auch. Sie müssen nur irgendwie auch in die Breite kommen. Ne?
Uns rennt aber langsam die Zeit weg. Also wir haben ein Gesundheitssystem, das so wie es jetzt ist, wir uns nicht mehr leisten können. Wir haben eine globale Wettbewerbssituation auf dem KI-Thema, das, wie gesagt, auch geopolitische Auswirkungen hat, das auch massive wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Und mir tut das auch ein bisschen in der Seele weh, wenn ich dann einfach sehe, wie das einfach so pauschal rejected oder auch klein erklärt wird. Und ich glaube wirklich, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity und vielleicht sogar der Grundstein für Wohlstand oder eben Nicht-Wohlstand für mehrere Generationen. Und um es mal deutlich zu sagen, ich glaube, wir haben jetzt die Wahl, ob wir vorne noch mitspielen. Und dieses noch ist mit einem Fragezeichen versehen. Ich weiß nicht, ob wir noch anschlussfähig sind auf bestimmten KI-Themen. Aber wenn wir jetzt noch weiter warten und weiter zaghaft sind und nicht mutig in unseren Entscheidungen, dann werden wir uns zu einem Entwicklungsland oder einem Entwicklungskontinent herabentwickeln. Und das, ja, das täte mir sehr weh. Also ich bin überzeugter Europäer. Also da hängt auch mein Herz dran und da bin ich auch stolz drauf. Und das möchte ich eigentlich sehen, dass Europa da vorne mit dabei ist und nicht, ja, irgendwo unter ferner Liefen.
Ja, genau. Ja. Wie können wir jetzt mit einem optimistischen Outlook starten?
Entschuldigung, habe ich jetzt die Session gebunden.
Nee, aber wie gesagt, ich verlinke euch allen nochmal den Text AI. AI Europe 2031 heißt der Text, nicht AI 2027, den verlinke ich auch, aber das ist der Doomsday, das Doomsday-Szenario, den hatte ich schon mal wann anders verlinkt. Das ist der globale AI-Race zwischen den USA und China. Das spielt über Europa übrigens gar keine Rolle mit dem Fazit, dass die Menschheit sich auslöscht. Also so wollen wir jetzt nicht aufhören. Was ich gut finde, diesen Podcast hören ja viele Macherinnen und Macher, also das KI-Thema, ich hoffe immer, da ein bisschen Inspiration zu bieten. Und deswegen fand ich es wirklich jetzt spannend, mal so eine Tech-Deep-Dive-Folge zu machen. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit dir da weiter im Austausch zu bleiben und auch zu gucken, was sich weiter tut. Und ich hoffe, dass sich in Europa einiges bewegt. Und ich hoffe auch, dass dieses Szenario auch vielleicht den Diskurs noch mal ein bisschen anfacht. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Chris, für all die Insights, die du heute mit uns geteilt hast.
Herzlichen Dank, Inga, auch, dass ich bei dir sein durfte. Hat Spaß gemacht.